Geht's euch gut heute Morgen? Ja? Hallo? Geht es euch gut heute Morgen? Ja? Nein? Nein, nein, das kann man so nicht zählen lassen. Geht es euch gut heute Morgen? Nein, das gibt's doch nicht. Ich komme gerade, ich habe eine Woche Praktikum in Stuttgart gemacht, in der BGG, bei 2000, in einer Gemeinde mit 2.000, 3.000 Leuten. Hey, geht es euch gut heute Morgen? Amen. Also ich meine, von dem, was wir gehört haben, selbst wenn du herausgefordert bist, es geht uns gut. Und ich habe eins gelernt diese Woche, wenn eine Gemeinde nicht selber weiß, wann es dran ist, Amen zu sagen, dann hilft man ihr, am richtigen Zeitpunkt Amen zu sagen. Und es ermutigt mich, weil ich mag es, wenn es interaktiv ist, weil Gott ist gut und sehr zu loben. Sehr gut. Und mir gefällt es einfach, wenn es etwas, vielen Dank, lebendiger ist, weil Gott ist lebendig. Amen. Und deswegen wollen wir auch alles mitnehmen, was er hat. Herr, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, dass du gegenwärtig bist, als der Befreier, als der Ermutiger, als der Liebhaber unserer Seelen, als der, der uns kennt, der gute Gedanken für uns hat, der uns zum Leben in Fülle berufen hat, der uns zusammengestellt hat als Familie. Ich danke dir für uns als Gemeinde. Ich danke dir, dass wir Familie sind, aber dass wir auch Armee sind. Dass wir berufen sind, dein Reich in diese Welt zu bringen, dein Licht in die Finsternis zu bringen und mit dir mitzuwirken. Dass Menschen, Kinder, die dich noch nicht kennen, dass sie heimkommen, dass sie zu dir kommen, dass sie ewiges Leben empfangen und dass sie in die Freiheit und in die Fülle kommen, die du wirklich für sie vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass wir dabei niemals auf der Strecke bleiben, sondern ganz im Gegenteil. Das Leben in uns nimmt zu und du sagst, dass in uns eine Quelle von ewigem Leben ist und die fließt dann über ins ewige Leben hin zu anderen. Und ich bete, dass heute Morgen so ein Morgen ist, wo wir ergriffen werden von deinem Geist, ganz neu erbaut werden, ermutigt werden, wo du uns Dinge zeigst und erklärst und dass es, ja, dass wir einfach Zeugen sind in der Welt, wo wir leben, für dich und für die Hoffnung, die in uns ist. In deinem Namen, Jesus. Und wir beten, dass das Wort auch fließt, dass es läuft, dass es nicht gehindert wird, dass wir empfangen können und hören können, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sehr gut. Wir sind in der Serie über Gottes Reich, obwohl wir jetzt 4 Wochen oder 3 Wochen darüber nicht mehr gesprochen hatten, weil wir die Konferenz hatten. Und dann hatten wir, letzte Woche war Jeff da, wir waren in Stuttgart. Und ich habe dort eben eine Art Praktikum gemacht, eine Woche in dieser Gemeinde dort, was mich sehr ermutigt hat. Und jetzt greifen wir einfach dieses Thema nochmal auf. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ich glaube, diese Serie über Gottes Reich ist eine Serie, die Gott für uns als Gemeinde hat, die uns richtig ermutigen soll und richtig etwas in uns bewirken soll für die Zeit, die vor uns liegt. Ich glaube, Gott möchte uns was zeigen, uns in was hineinnehmen, wo wir wirklich, wenn wir in ein paar Monaten zurückblicken, merken, ey, das ist echt jetzt ein anderes Level. Wollen wir das? Amen. Das ist sehr gut. Ich fasse nochmal zusammen. Dieser erste Punkt, Reich Gottes, die Ouvertüre. Der erste Teil ging darum, vor 4 Wochen, dass biblisches Verstehen nicht einfach nur damit zu tun hat, dass du im Intellekt etwas verstehst und begreifst, sondern biblisches, hebräisches Verstehen, Verstehen in der fernöstlichen, asiatischen Kultur hat etwas damit zu tun, etwas ganzheitlich zu ergreifen, mit allen 5 Sinnen etwas erleben. Ich hatte euch das Beispiel gegeben, es gibt 2 Statements. Im Kalten wächst kein Kaffee. In Großbritannien ist es kalt. Jetzt die Frage. Wächst in Großbritannien Kaffee? Okay, noch einmal. Frage 1. Im kalten Klima wächst kein Kaffee. In Großbritannien ist es kalt. Wächst in Großbritannien Kaffee? Nein. Ja, wer hat das gesagt? Er kennt das. Sehr gut. Diese Frage ist für uns kinderleicht, weil wir so geprägt sind. Wir sind intellektuell geprägt, wir zählen 1 und 1 zusammen. In unseren westlichen Kreisen ist es ganz logisch, aus einem Statement und aus einem zweiten Statement die Verbindung zu machen. Und dann sagen wir, wir haben das Thema verstanden. Wir haben diesen Sachverhalt durchleuchtet, ergriffen und verstanden. John Wimber, der Gründer der Wynyard-Bewegung ist, der hat diese Frage, also er erzählt es, und zwar haben... Ich glaube, also wie gesagt, an der Uni, wo sie verschiedene Kulturen studiert haben, sie haben diese Frage asiatischen älteren Männern gestellt und die Mehrheit dieser asiatischen Männer hat auf diese Frage geantwortet, ich weiß es nicht, ich war noch nie da. Weil ihr Verstehen in der asiatischen Kultur nicht damit zu tun hat, dass sie eins und eins zusammenzählen, sondern es hat was mit Erleben, mit Dingen, mit Fühlen, mit Erspüren, mit fünf Sinnen zu tun. Und nur wenn du es erlebst und spürst, hast du nach dem Kontext der Bibel im hebräischen Sinne wirklich verstanden. Das heißt, wir starten in die Serie über Gottes Reich und wir geben uns nicht damit zufrieden, dass wir es intellektuell durchsteigen, dass du in 3-4 Wochen einen Aufsatz über Gottes Reich schreiben kannst, sondern was Gott mit uns machen möchte, ist, dass wir wirklich die Dinge erleben, die er für uns vorbereitet hat. Stimmt das? Amen. Und dazu brauchen wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, heißt es in Epheser. Du kannst ein Statement in der Bibel lesen, du kannst es intellektuell verstehen und dennoch keine Offenbarung in deinem Herzen haben. Wir brauchen es, dass Gott uns Dinge erklärt und das möchte er in den Tagen, in den Wochen, die vor uns liegt, in dieser Serie tun. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir wie Kinder es ganz leicht aufnehmen sollen. Wir wollen wie Kinder sein und wir haben darüber gesprochen, dass die Weisheit dieser Welt Torheit bei Gott ist. In 1. Korinther 2, Vers 9 bis 14, das war der letzte Teil, den wir über Gottes Reich gemacht haben, heißt es, dass Gottes Herz voll ist von guten Gedanken für uns. Dinge, die Gott vorbereitet hat für dich und mich, für diejenigen, die ihn lieben. Und dann heißt es, diese Dinge in der Tiefe von Gottes Herz, die hat Gott uns geoffenbart, also dir und mir, durch seinen Geist. Die Voraussetzungen sind perfekt. Gottes Herz ist voll von guten Gedanken für dich. Und sein Geist durchforscht diese Gedanken und sagt, er möchte, dass wir die Dinge kennen. Du sollst wissen, was dir von Gott geschenkt ist. Es heißt in diesen Versen, wir sollen die Dinge kennen, die Gott für uns vorbereitet hat. Das heißt, es gibt Dinge in Apostelgeschichte, als Paulus über seine Berufung spricht, da sagt er, Gott hat mich berufen, Menschen aus der Finsternis ins Licht zu holen, hör zu, damit sie Vergebung der Sünde empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Du sollst nicht nur Vergebung empfangen, ewiges Leben, du empfängst ein Erbe. Es gibt Dinge im Leben als Christ, die für dich verfügbar sind, die da sind, die real in deinem Leben anwesend sein sollen und du sollst diese Dinge kennen. Wie sollst du sie kennenlernen? Nicht indem du intellektuell rangehst, sondern indem der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der die Tiefen der Gottheit erforscht, dir diese Geheimnisse offenbart. Warum? Weil kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, es ist in keines Menschen Herz gekommen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns diese Geheimnisse offenbart. An dieser Stelle heißt es aber, dass der natürliche Mensch, der seelische Mensch, sagt die Fußnote in der Elberfelder, die Dinge des Geistes nicht empfangen kann. Hier ist das Problem und das ist, was wir gesagt haben, was wir für die Serie einfach verstehen wollen. Es gibt Dinge, die Gott dir zeigen möchte, was er für dich hat, was in diesem Erbe ist, was in Gottes Reich ist, was in der unsichtbaren Welt, im Reich des Geistes für uns verfügbar ist. Aber wenn wir natürliche, seelische Menschen sind, insgesamt oder in einzelnen Situationen, dann können wir die Dinge des Geistes nicht empfangen, weil es eine Torheit ist für den natürlichen Menschen. Wir haben das Beispiel genommen, Markus 6, als Jesus nach Nazareth kommt. Er kommt nach Nazareth, er fängt an dort zu predigen und die Leute hören ihm zu und dann sagen sie, welche Weisheit kommt aus seinem Mund? Und die Wunderwerke, die aus seiner Hand geschehen, könnt es nachlesen in Markus 6, sie spüren in ihrem Geist, in ihrem Herzen die Vollmacht und die Tiefe, die Salbung, die von Jesus ausgeht. Wenn ihr die Parallelstelle in Lukas lest, dann seht ihr, über was Jesus gepredigt hat. Jesus hat gepredigt über Jesaja 61. Er hat die Buchrolle aufgemacht. Der Geist des Herrn ist auf mir. Gefangene zu befreien, Gebundenen Freiheit zu verkündigen. Frohe Botschaft für die Elenden. Das war die Botschaft. Und indem er diese Rolle liest, spüren sie, es heißt in Markus, mit welcher Weisheit spricht er. Sie spüren in ihrem Herzen, wow, der liest diese Zeilen nicht nur einfach vor, der spricht in einer Vollmacht und sie sehen die Wunderwerke und ihr Herz öffnet sich. Und plötzlich heißt es, warte mal. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist das nicht Jesus, der mit uns groß geworden ist? Dann heißt es, hey, sind nicht seine Brüder und seine Schwestern hier? Und plötzlich ist das, was sie im Geist gespürt haben, der Geist erforscht die Tiefen der Gottheit und er offenbart sie, er kommt, vielleicht hörst du was, es wird über Heilung gesprochen, Jesus spricht hier über Heilung, der Geist legt die Schrift aus, sie spüren die Salbung, sie spüren krass, oh, Gott möchte was in diese Richtung tun und dann kommt plötzlich dieser Gedanke, warte mal, der seelische Mensch, das biblische Menschenbild von der Seele ist der Verstand, die Gefühle und der Willen. In diesem Augenblick offenbart ihnen Gottes Geist etwas. Der Geist des Herrn ist auf mir, heute Gefangene zu befreien. Das ist, was Jesus sagt. Sie spüren die Salbung im Geist. Sie spüren, was Gottes Geist offenbart. Und in dem Augenblick kommt aber ihr natürlicher, ihr seelischer Mensch, der Verstand steht auf und sagt, warte mal, das ist doch Jesus von Nazareth, seine Brüder und seine Schwestern hier sind doch bei uns. Und jetzt passiert etwas Tragisches. Obwohl der Geist des Herrn da ist, er ist auf Jesus und er ist da, um diese Tiefen Gottes zu demonstrieren, dass Gott Gefangene befreit und Kranke gesund macht, weil der natürliche Mensch, und zwar dort in der Gesamtheit in Nazareth, weil sie aufstehen und sich wundern und mit ihrem Verstand diese Situation analysieren, heißt es, dass Jesus dort nicht viele Wunder wirken konnte. Das heißt, obwohl Gott etwas tun möchte, die Tatsache, dass sie anfangen, seelisch auf diese Sache zu reagieren, blockt das, was Gott tun möchte. Und das ist die Voraussetzung, dass ich uns einlade, dass wir als Gemeinde, dass wir sagen, Herr, wir wollen die Dinge im Geist empfangen. Wenn wir spüren, dass du uns etwas sagst, nehmen wir das Beispiel Heilung. Ich fange an, über Heilung zu predigen. Du spürst, du legst die Bibelstellen aus, du hörst sie, sie bewegen dich und du merkst, ja, das stimmt. Und dann kommt, aber Tante Erna wurde damals auch nicht gesund. Und plötzlich spürst du, eigentlich spricht Gott über Heilung, aber dann steht dieses Gefühl auf, diese Enttäuschung, dass Tante Erna, obwohl wir gebetet und gefastet haben, nicht gesund geworden ist. Das ist tragisch. Und ich kann dir auch nicht den Grund dafür geben, warum Tante Erna nicht gesund geworden ist. Aber ich weiß, wenn der Geist Gottes kommt, um zu sprechen über Heilung und aufbaut und zeigt, was er heute tun wird, und in mir der seelische Anteil in einer Situation, das kann ein Lebensgefühl sein, das kann aber auch in einer konkreten Situation ein Gefühl sein, aufsteigt, nämlich hier seelisch die Gefühle, welches Gefühl? Enttäuschung. Warum Enttäuschung? Weil Tante Erna nicht gesund geworden ist, dann block ich und verpasse, was Gott eigentlich in dieser Situation tun möchte. Das genau das Gleiche ist, wenn Gott darüber spricht, hey, wer im Reich Gottes groß sein möchte, soll klein sein, soll aller Diener sein. Das kann sein, dass Gott darüber spricht, du merkst, Gottes Geist wirbt um dich, dass du in der Gemeinde mit anpackst, auch in den vielleicht nicht so spektakulären Dingen. Du merkst, er spricht zu dir und dann kommt aber der Wille, der sich denkt, ich habe aber keinen Bock, klein zu sein. Ich will gar nicht klein sein und Diener von allen sein. Und du spürst, Gottes Geist will dir eine Tiefe offenbaren und sagt, in meinem Reich wirst du groß, wenn du Diener aller bist. Und dein Wille sagt, aber der seelische, natürliche Anteil sagt, ich will aber gar nicht klein sein. Das heißt, unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wille hat die Fähigkeit, die Dinge des Geistes zu blockieren. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Ich für mich kann es leben, wie ich möchte. Ich kann für mich, Christoph, mich entscheiden, was ich für mein Leben haben möchte. Und dann werde ich diese Dinge erleben. Das Problem ist, wenn wir als Gemeinde zusammen in eine gewisse Realität hineintreten wollen, müssen wir alle zusammen dort hineingehen. Zumindest eine kritische Masse. Wir können nicht zwei Leute und 15 denken sich, Schwamm drüber. Sondern wir müssen als eine Einheit sagen, Herr, wir öffnen uns dafür, für die Dinge des Geistes, für die Dinge, die du wirken möchtest, damit wir diese Realität in unserer Mitte erleben. Ich nehme euch mal mit in Lukas 4, schlagt das mal mit auf. Bibeln, Smartphones, iPads, alles erlaubt. Hauptsache ist eine Bibel drauf. Lukas 4. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm. Und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die kranke Leute hatten, diese Leute zu Jesus. Sie wussten, wenn wir unsere Kranken, unsere Leidenden zu Jesus bringen, dann werden sie gesund. Er legte allen die Hände auf und er heilte sie alle. Ist Zahnschmerz da drin? Ist Krebs im Endstadium da drin? Sind Geschwüre im Bauch da drin? Sind rechte Knieschmerzen da drin? Alles mit drin. Sie brachten alle Kranken, groß und klein zu ihm und er heilte sie alle. Dann gab es Leute, die bedrückt waren, die getrieben waren von unreinen Geistern, von Mächten der Finsternis, die sie gefangen gehalten haben. Jesus macht sie frei. Freunde, die Gemeinde muss eine Antwort für diese Gesellschaft geben. Und ich bin von Herzen dankbar, wenn wir sozial tätig sind, wenn ihr Dinge auf dem Herzen habt. Wir hatten auf unserer Berufungskonferenz 1001 gute Ideen von sozialen, gewissen Aktivitäten, die wir einfach, die wir tun wollen, wo Leuten gedient werden soll. Das ist total gut. Wenn du merkst, du hast einen sozialen Anteil, du hast eine Idee, eine Vision für dein Leben, wirke es. Aber ich merke, dass das eine Tatsache ist, die Gott für uns hat. Er möchte die Gemeinde zu einem Ort machen, wo die, die mit allerlei Krankheiten behaftet sind und die, die gebunden sind, wissen, wenn wir dorthin kommen, wenn die Sonne abends untergeht, als die Sonne aber unterging, dann wissen sie, wenn wir dorthin gehen, wird Jesus von Nazareth uns begegnen und er wird uns gesund und heil machen. Wisst ihr, es gibt viele soziale Dienste und das ist super und wir dürfen auch soziale Dienste machen und wir sind sogar gerufen, sozial tätig zu sein. Aber dieses Mandat, Menschen, die von unreinen Mächten gebunden sind, hier kann niemand anders helfen als die Gemeinde Jesu. Es gibt keine andere Hoffnung als die Gemeinde Jesu. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass das ein Bild ist, diese Stelle, was Gott mit der Kreativen, mit uns als Gemeinde machen möchte. Und ich rede nicht davon, dass drei Hansel von uns hier vollmächtig beten, sondern ich spreche davon, dass ich glaube, dass wir als gemeinsame Gemeinde, jeder Einzelne tätig sein werden und dass die Kranken, die Gebundenen in unserer Mitte in einer Regelmäßigkeit so gesund werden, dass das ganze Dorf weiß, was los ist. Weil, als es Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen weggeht. Ich sagte, Jesus, du musst hier bleiben. Wir haben noch gar nicht alle Kranken gesund gemacht. Wisst ihr, was Jesus dann gemacht hat? Er hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, wie können wir diesem Problem Abhilfe leisten? Und dann kam ihm die glorreiche Idee der Ortsgemeinde, der lokalen Gemeinde im Prenzlauer Berg, weil er gesagt hat, wisst ihr was, ich muss ja weitergehen. Ich muss noch anderen Menschen diese gute Botschaft bringen, aber ich werde in Menschen meinen Geist geben und dort vor Ort werdet ihr diese Hoffnung erleben. Das ist wirklich, was Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass ein Ort von Hoffnung, was Tami auch gerade gesagt hat, im Prenzlauer Berg ist, wo Menschen wissen, hier wird ihnen geholfen. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ja, irgendwo heißt es so. Ich glaube, die Werbung hat nicht erwischt. Man kann sagen. Wollt ihr das? Wollen wir das als Gemeinde? Das ist eine Verheißung, die er uns gibt. Und jetzt ist das Interessante, er geht weiter, und das ist ja unsere Serie, weil er sagt, hört zu, ich kann jetzt nicht bei euch bleiben. Ich habe euch von Gottes Reich erzählt, und was war damit engstens verbunden? Krankenheilungen. Ich habe euch erzählt von Gottes Reich und habe alle eure Kranken und Gebundenen heil gemacht. Aber Leute, ich muss weiter, ich muss noch anderen von diesem Reich erzählen. Und wir gucken uns heute eine weitere Grundlage an. Kann ich klicken auf meinen? Aha, genau. Wir gucken uns heute einen weiteren Grundgedanken an, der mit Gottes Reich verbunden ist. Wir bauen die Serie auf. Schlagt mal auf Markus 1, 14 und 15. Da heißt es, nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft. Er sagt, Leute, ich muss weitergehen, Gottes Reich verkündigen. Wenn er es verkündigt hat, hat er Kranke gesund gemacht, Gebundene frei gemacht. Hier beschreibt er die Message. Er fasst alles zusammen. Er verkündigt das Evangelium Gottes. Die Zeit ist erfüllt, Gottes Reich ist nahe, tut Buße und glaubt dieses Evangelium. In diesen Statements ist alles Entscheidende drin und das wollen wir uns anschauen und verstehen. Das erste ist Evangelion. Das Wort Evangelion, oder warte mal, bevor ihr spickelt, ich tue es nochmal weg. Wenn ich heute sage Hartz IV, hat jeder ein Bild, jeder assoziiert etwas mit diesem Begriff. Wenn ich sage, Deutschland sucht den Superstar, dann weißt du, dass kein Ingenieur gesucht wird. Das weißt du. Du weißt genau, wie dieser Superstar wahrscheinlich aussieht. vielleicht wie euer Pastor, nur als Spaß. Auf jeden Fall, du hast eine Assoziation, was dieser Superstar ist. Dieser Begriff ist in unseren Breitengraden geprägt. Also Deutschland sucht den Superstar. Jeder verbindet etwas mit diesem Begriff in der heutigen Kultur. Mit dem Wort Evangelion, dieses Wort zur damaligen Zeit, war für die Menschen verständlich. Sie wussten, was dieser Begriff bedeutet. Und zwar war Evangelion jede Botschaft, die vom Kaiser damals aus Rom verkündigt worden ist. Jedes Botschaft, die aus dem Mund des Kaisers kam, war Evangelion. Und zwar egal, ob diese Botschaft gut war oder ob diese Botschaft schlecht war. Also wenn der Kaiser Steuererhöhung angesagt hat, war es trotzdem Evangelion. Warum? Weil der Kaiser frohe Botschaft verkündigt hat, weil der Kaiser eben der Kaiser ist. Also frohe Botschaft, die der Kaiser verkündigt hat, egal was es bedeutet, egal was die Message an sich war, war Evangelion. Diesen Begriff nutzt Jesus, diesen Begriff nutzt Johannes, diesen Begriff, den die Leute damals assoziieren konnten, sie wussten, was damit gemeint ist, benutzen sie, um zu verkündigen, das Evangelion, die frohe Botschaft Gottes. Es war eine frohe Botschaft von Gott. Das Zweite, was dieses Wort impliziert hat, was damals auch verstanden worden ist, kann man in historischen Quellen, auch in Sekundärliteratur nachweisen, ist, dass wenn ein neuer Kaiser die Herrschaft angetreten hat, dann war das Evangelion. Als Augustus Kaiser geworden ist, war es das Evangelion von Augustus. Augustus ist jetzt der neue Kaiser. Also wenn ein König seine Herrschaft angetreten hat, war das Evangelion. Könnt ihr euch reindenken, was es bedeutet, wenn die Juden diesen Mann aus Nazareth gesagt haben, das ist das Evangelion Gottes? Könnt ihr euch reinspüren in dieser Kultur, was damit mitgeschwungen ist für die Juden, nämlich der Kaiser, der König kommt, ein neuer Herrscher kommt und sie haben erwartet, dass er die Herrschaft übernimmt, aber er ist als Lamm am Kreuz gestorben, deswegen haben sie ihn verpasst, so viele. Aber genauso, was es für die Römer bedeutet hat, für Herodes. Er sagt, was? Was für ein Evangelion? Welcher Herrscher wird hier König? Das ist da, in diesem Begriff ist diese ganze Provokation, wo diese ganze Dynamik drin war, dass die Juden etwas erwartet haben, nämlich einen weltlichen Herrscher, der die Herrschaft antritt und sie befreit von den Römern und das jüdische Reich aufrichtet. Und gleichzeitig haben die Römer sich gedacht, warte mal, will dieser Jesus von Nazareth als Herrscher, als weltlicher Herrscher jetzt auftreten? Das ist das Wort, was Evangelion impliziert. Diesen Begriff nutzten Jesus und seine Jünger. Jesus spricht von einem Herrschaftsantritt eines Königs, von einer frohen Botschaft. Wir wissen, es ging nicht um eine weltliche Herrschaft. Der nächste Vers ist, die Zeit ist erfüllt. In der Geschichte mit Gott, wenn ihr die Bibel euch anschaut, werdet ihr Folgendes sehen. Es gibt immer wieder den Zeitpunkt, da ist die Zeit erfüllt. Die Juden waren in Ägypten, 400 etwas Jahre lang. Dann heißt es, und ihr Geschrei stieg auf zu Gott. Das stieg schon eine ganze Weile auf zu Gott. Aber dann war die Zeit erfüllt und Jesus und Gott, Entschuldigung, lässt Mose zur Welt kommen. Gott beruft Mose und Gott befreit im Endeffekt Ägypten. Es ist auch in deinem und in meinem Leben so, es gibt Zeiten. Es gibt Zeiten, was wir auch auf der Berufungskonferenz hatten. Du spürst schon Dinge, du weißt, Dinge sind dran, aber es gibt in Gottes ewigem Zeitplan wirklich Zeiten, und gestern kann es noch nicht so weit gewesen sein, aber heute kann es soweit sein und die Zeit ist erfüllt und dann ändern sich die Dinge. Ich war in der BGG, wie gesagt, und als Ermutigung für uns. Diese Gemeinde war eine kleine Schar von 80 Leuten, hauptsächlich alte Damen über 60. Und als Peter Wenz die Gemeinde übernommen hat, hat er sie dann auf 40 runtergeschrumpft, weil er den Chor abgeschafft hat und so weiter. Ich habe nichts gegen Chor. Und dann haben sie mit dieser kleinen Schar angefangen, Gebet aufzurichten, Strukturen aufzurichten, ebenso wie die Kreative. Ich glaube, die haben bei uns ins Handbuch geschaut. Und sie haben das so gemacht und sie waren einfach treu, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, nach 2 Jahren Vorbereitungszeit, wir sind auch im 2. Jahr wohlgemerkt. Und genau vor 25 Jahren war das bei ihnen, im Mai vor genau 25 Jahren, Himmelfahrt 1986, ist plötzlich einfach der Heilige Geist auf diese Gemeinde gefallen, auf diese kleine Schar. Und innerhalb von 5 Monaten sind sie von 80 auf 160, dann auf 300 und 5000, 2000. Und da ist eine Salbung von Errettung da. Wenn du da reinkommst, jede Woche werden dort Menschen gerettet. Die Gemeinde ist nicht gewachsen durch frustrierte Christen aus anderen Gemeinden oder von starken, guten Christen, die Gott beruft in eine neue Gemeinde, sondern diese Gemeinde ist gewachsen, weil Menschen, die Jesus nicht kannten, Jesus erlebt haben. Wollen wir das? Amen. Das ist, was wir wollen. Plötzlich, Himmelfahrt 86 im Mai, war die Zeit erfüllt. Für die Kreative gibt es einen Zeitpunkt, dann wird die Zeit erfüllt sein und Gott wird gewisse Dinge wirken. Halleluja. Better get ready. Die Zeit ist erfüllt. Damals war die Zeit erfüllt. Er sagt, das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Etwas, was davor nicht war, obwohl Gott Wunder gewirkt hat, auch mit seinem Volk unterwegs war, ist jetzt, hat etwas begonnen vor ungefähr 2000 Jahren. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, der Herrschaftsantritt eines Königs, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Erstes Statement. Nahe gekommen. Nahe gekommen hat nicht bedeutet, dass es auf dich drauf springt und sich an dir festkrallt. Nahe gekommen bedeutet, dieses Wort auch im Griechischen ist at hand, also auf Englisch heißt es at hand. Im Griechischen bedeutet es, es ist nahe gekommen, es ist greifbar, es ist in greifbare Nähe gerückt. Gottes Reich springt dich nicht an. Auch nicht, wenn du hier im Gottesdienst sitzt. Gottes Reich kommt nah. Es ist nicht fern, als dass wir es nicht erleben und erreichen könnten, aber es springt dich auch nicht an. Sondern es kommt so nah, dass du hineingreifen kannst, dass du eintreten kannst und dass du es in dein Leben einladen kannst. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Zeit ist erfüllt. Das Wort Reich, Basileia, bedeutet drei Dinge, impliziert dieses Wort. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Worte verstehen für die Serie, nicht nur für die Serie, für unser Leben. Ich glaube, wenn wir diese Sachen verstehen, biblisch verstehen, Offenbarung haben, das Konzept in unserem Herzen verinnerlichen, werden wir Durchbrüche erleben, wo wir einfach die sagenhaft sein werden. Basileia bedeutet zuallererst, wenn du damals das Wort Basileia gehört hast, dann wusstest du, es geht nicht um eine Demokratie. Es geht nicht um ein Parlament. Es geht um eine Monarchie. Wenn du dieses Wort, also das Wort Reich, bedeutet Basileia. Basileia war eine Monarchie, ein König war an der Spitze. Es war keine Demokratie, es war das Herrschaftsgebiet eines Königs. Das Reich Gottes ist das Herrschaftsgebiet Gottes. Es ist keine Demokratie, es ist eine Monarchie. Das Zweite, was in diesem Begriff verstanden worden ist, ist Basileia ist Reich. Es hat bedeutet, es ist ein lokales Gebiet. Also wenn du heute sprechen würdest vom Reich Deutschlands, also dem Basileia, ich weiß nicht, wie Deutschland auf Griechisch heißt, Cori, weißt du das? Nein. Gut, also dann hat es bedeutet, dieser Begriff hat auch eine lokale Ausdehnung. Also es ist hier und über die Grenze ist es nicht. Also Basileia impliziert ein geografisches Gebiet. Das Dritte, was Basileia bedeutet, und das ist ganz entscheidend, ist, es spricht von einem Gebiet, von einer Sphäre, wo eine Herrschaft ausgeübt wird. Das Reich Gottes bedeutet, dass Gott derjenige ist, der in diesem Basileia die Herrschaft ausübt. In diesem Basileia herrscht niemand anderes. Da herrscht ein König und er herrscht, er regiert, er hat alle Vollmacht. Er ist der, der sagt, was dort geschieht und was dort nicht geschieht. Erinnert ihr euch an die Stelle, die wir gerade gehört haben in Lukas 4? Was ist passiert, als er Gottes Reich, die Herrschaft von Jesus verkündet hat? Die Kranken sind gesund geworden, die Gebundenen sind frei geworden. Wenn das Herrschaftsgebiet nahe kommt, das Gebiet, das unsichtbare Reich Gottes, wenn dieses unsichtbare Reich Gottes nahe kommt und verkündet wird, dieses Gebiet, wo Gott König ist, wo Gott regiert, wo Gott herrscht, dann müssen alle Dinge, die seiner Herrschaft entgegenstehen, fliehen. Dann müssen sie gehen. In dieser Stelle heißt es, er predigt die frohe Botschaft von Gott. Er predigt, schauen uns nochmal die Stelle an, er predigt das Evangelium Gottes, die frohe Botschaft von der Herrschaft Gottes. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Freunde, sie ist heute immer noch erfüllt. Das Reich Gottes, das Herrschaftsgebiet Gottes, dort, wo Gott König ist und regiert, ist vor der Tür. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dieses Wort, tut Buße, ist wieder so ein Klassiker. Es bedeutet Metanoia. Das eine Wort, neuer denken. Oh, wie heißt das genau? Weißt du das zufällig? Ich hab's jetzt nicht. Also, auf jeden Fall, Meta ist neu um und das andere Wort ist denken. Metanoia, was so langläufig als Buße einfach niedergeschrieben wird, wo wir auch alle ein Bild haben, nämlich Sack und Asche, bedeutet im eigentlichen Wortgebrauch umdenken, neu denken, mit Gott, gottgemäß denken, mit Gottes Gedanken übereinstimmen. Wenn Gott sagt, hey, Sünde trennt dich von mir, zu sagen, ich stimme mit deiner Wahrnehmung überein. Wenn Gott sagt, aber mein Sohn ist für dich am Kreuz gestorben und auferstanden, damit du reingewaschen bist und ewiges Leben bekommst, und ich dazu ja sage, dann ist es Neudenken. Wie werde ich reingewaschen? Weil der Sohn Gottes am Kreuz für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Ich denke neu, ich werde nicht gerecht, weil ich Werke tue. Ich werde nicht gerecht, weil ich mich in diesem und jenem Fluss wasche. Ich werde gerecht, weil er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Wenn ich diese Wahrheit erkenne und mit diesen Gedanken übereinstimme, dann denke ich um, dann tue ich Buße. Und diese neuen Gedanken haben natürlich Auswirkungen auf mein Leben. Aber es beginnt mit einem Neudenken. Das Wort Metanoia, was hier steht, denkt um und glaubt an das Evangelium. Jetzt lasst uns mal diese Stelle einfach mit den Worten lesen. Ich bitte um vollste Aufmerksamkeit, die wir uns gerade angeschaut haben. Und lasst mal diese Stelle auf euer Herz wirken, was hier eigentlich steht. Da steht, er predigt die frohe Botschaft von dem Antritt eines Herrschers, nämlich Gott, und spricht, jetzt ist deine Zeit erfüllt. Das Herrschaftsgebiet, wo Gott regiert, wo Gott König ist, ist wirklich nahe gekommen. Ändert euer Denken, es ist nicht mehr fern. Es ist wirklich nahe, es ist wirklich greifbar, es ist wirklich vor der Haustür, es ist nicht 40 Fastentage weit weg, es ist nicht 100 Gebetsstunden weit weg, es ist nicht, was weiß ich, wie viele meditative Einheiten weit weg, es ist ganz nahe gekommen und glaubt diese frohe Botschaft, dass Gott regiert. Das ist, was Jesus zu diesem Zeitpunkt verkündet hat. Er sagt, das Evangelion ist frohe Botschaft. Hört zu. Es ist definitiv die frohe Botschaft, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Das ist frohe Botschaft und das ist, wie wir langläufig auch Evangelium verstehen. Also wenn ich sagen würde, erzähl mir mal in zwei Sätzen das Evangelium, habe mal den Test mit mir selbst gemacht und ich hätte mir dann erzählt vom Kreuz und von der Auferstehung. Das Kreuz und die Auferstehung ist wahrhaftig frohe Botschaft.
Amen.
Amen. Das ist frohe Botschaft, aber das Wort Evangelium, was hier eigentlich impliziert, bedeutet nicht, ist nicht das Kreuz und die Auferstehung. Das Kreuz und die Auferstehung ist der Eingang in das Reich Gottes, was da ist. Und die Tatsache, dass Gottes Herrschaftsgebiet da ist, das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft war nicht Vergebung der Schuld, das ist frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, Leute, das Reich, was Adam weggerissen worden ist, ist jetzt wieder nah. Und in wenigen Jahren wird es triumphieren über die gesamte Erde, von Nord nach Süd und von Ost nach West. Das ist die frohe Botschaft. Und ja, der Eingang ist das Kreuz und die Auferstehung. Aber die frohe Botschaft ist, Gott wird über den gesamten Planeten regieren. Jede Nation, jedes Knie wird unter seiner Herrschaft sein, unter seiner Gerechtigkeit, unter seiner Weisung. Und ja, ein Teil davon ist das Kreuz. Aber die frohe Botschaft, die wir verkündigen, auch in Berlin, in diesen Tagen, in diesem Sommer, zu unseren Freunden, ist Gottes Herrschaft steht vor der Tür. Was bedeutet das für dich? Friede, Freude und Gerechtigkeit. Die Botschaft, die frohe Botschaft, ja, er rettet uns vor ewiger Verdammnis und schenkt uns ewiges Leben. Halleluja dazu. Ich will nicht die Ewigkeit verloren sein, was eine Realität ist und das müssen wir wissen. Aber die frohe Botschaft ist, der König kommt und seine Herrschaft wird sein über die ganze Erde. Und sein Reich, das Reich Gottes heißt es in Römer, ist Friede. Wenn sein Reich regiert, regiert Friede. Wenn sein Reich regiert, regiert Freude. Wenn sein Reich regiert, ist Gerechtigkeit. Da verhungern keine Kinder in Indien. Und verkaufen sich keine Mamas in irgendwelchen Ländern, um das Geld für ihre Kinder zusammenzukriegen. Da gibt es nicht ungerechte Gesellschaftssysteme, wo Sachen ausgenutzt und missbraucht werden. Das gibt es in diesem Reich nicht. Die frohe Botschaft, die Hoffnung der Welt ist, das, was Adam entrissen worden ist, ist jetzt nah und es wird bald triumphieren über die ganze Erde. Und du und ich, wir sind berufen, dass dieses Herrschaftsgebiet, dass dieses Reich sich ausbreitet über die gesamte Erde. Dass seine Gerechtigkeit triumphiert und dass wir verkünden, der König, der gerechte König ist da, sein Herrschaftsgebiet ist da. Das bedeutet nicht nur Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das bedeutet auch, dass Gefangene frei werden. Das bedeutet, dass Kranke gesund werden. Das bedeutet Antwort für Gesellschaften, wo es keine Antworten gibt. Das bedeutet kreative Dinge, das werden wir uns alles anschauen. Aber wenn sein Reich nah ist, dann werden Kranke gesund und Gebundene frei. Dann kommt Frieden, Freude, Hoffnung, Gerechtigkeit, Freiheit in das Leben des Einzelnen. Und das ist die Botschaft für Berlin. Ja, der Weg in dieses Reich ist, dass er sogar seinen Sohn geopfert hat, damit du eintreten kannst. Auch das ist frohe Botschaft. Die Botschaft ist nicht, du bist Sünder. Ja, wir sind alle Sünder. Und hey, ja, wir müssen gerettet werden, sonst sind wir für ewig verloren. Aber die frohe Botschaft ist, Gott selbst hat einen Weg gemacht. Er ist Mensch geworden, er ist gestorben, damit du in dieses Herrschaftsgebiet hineinkommen kannst. Und ich glaube, dass Gott uns diese Realität so real erleben lassen wird in den nächsten Tagen und Wochen, dass es eine Leichtigkeit wird, dieses Evangelium weiterzugeben. Hey, weißt du, was meine Message ist? Wenn ich da draußen bin, ich war am Alex, da war einer mit lauter Stacheln hier, ich mag so Leute überall, grüne, gelbe Haare, sah absolut hart aus und ich habe angefangen, mit ihm zu sprechen und Gott hat angefangen, prophetisch ihm zu dienen und die Message für ihn war, weißt du, dass du von jemand erdacht bist, dass dich jemand liebt, dass es einen Plan für dein Leben gibt. Dieser Typ, der so hart war mit seinen Stacheln, der hat angefangen, der ist butterweich geworden. Warum? Das ist das Evangelium. Es ist die frohe Botschaft, dass Gott nahe gekommen ist, dass Gott da ist und eine Hoffnung für dein Leben hat. Dass wenn er in dein Leben kommt, dass Friede in dir regieren wird, dass Freude in dir regieren wird, dass du frei werden wirst, dass du Hoffnung bekommst, dass deine Krankheiten gehen, dass Gebundenheiten weggehen. Der Eingang ist, dass du glaubst, dass er für dich den Weg bereitet hat am Kreuz von Golgatha. Glaube, dass der Heilige Geist es uns leicht machen wird, in den Tagen und Wochen, die vor uns liegen, das Evangelium, was so wunderschön und faszinierend ist, Menschen weiterzugeben. Amen dazu. Amen. Hör zu, lasst uns aufstehen, bitte. Ich möchte ganz kurz zu denjenigen sprechen, die hier im Gottesdienst sind und du weißt noch nicht, dass du ewiges Leben hast. Du weißt noch nicht, dass wenn du sterben würdest eines Tages, dass du für ewig bei Gott bist. Du hast noch nicht erlebt, dass Gott die Dinge, die dich von ihm trennen, abgewaschen hat. Aber du hast heute gespürt, dass du merkst, das ist die Wahrheit. Auch hier stimmt wieder die Sache. Du spürst es im Herzen. Du weißt im Herzen, das stimmt. Wenn du spürst im Herzen, dass es stimmt, dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist und auferstanden ist und du diese Vergebung der Schuld haben möchtest und in dieses Leben mit Gott eintreten möchtest, dann ist es ganz wichtig, wenn du das in deinem Herzen spürst, dass du eine Entscheidung triffst und dass du sagst, Herr, ich will ewiges Leben haben. Ich will dieses neue Leben mit dir haben. Ich will unter deiner Herrschaft sein. Ich will in deinem Reich sein. Ich will ewiges Leben haben. Wenn dich das betrifft, bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst einfach zu mir nach vorne kommst. Wir beten hier vorne und einfach, dass wir gemeinsam beten und dass du diese Entscheidung festmachst. Das ist wirklich, die Bibel sagt, wenn wir es in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, empfangen wir ewiges Leben. Möchte, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, geh nicht von hier weg, wenn du das spürst in deinem Herzen, ohne diese Entscheidung zu treffen. Der zweite Punkt ist, wir haben über diese Serie gesprochen, was in Nazareth passiert ist, ist das Entscheidende. Wir müssen als ganzer Leib Ja zu diesen Dingen sagen. Es reicht, wir brauchen die kritische Masse und in der kritischen Masse bist du enthalten. Und ich bitte euch, wenn wir jetzt beten, dass du zu Gott betest, dass du deinen Mund aufmachst, dass du Gott diese Dinge ausdrückst, dass du im Geist mitbetest. Es muss nicht leise sein. Und das hat auch nichts mit einem Hype zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass es einfach einen Unterschied macht, ob wir Dinge für uns aussprechen und für uns festmachen. Und ich bitte euch einfach, dass ihr euch aufmacht, dass ihr im Geist mitbetet und dass wir diese Dinge einfach Gott sagen, die wir gerade gehört haben. Herr, wir bitten, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns zeigst in deinem Wort, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, die Tatsache ist, dass dein Reich nahe gekommen ist. Das ist die Wahrheit. Dein Herrschaftsgebiet, in dem du regierst, das steht vor der Tür. Das können wir erleben Und wenn es sich manifestiert, werden Kranke gesund, werden Gebundene frei. Dann kriegen wir Frieden, wo Unfrieden ist, Freude, wo Trauer ist, Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist, Zuversicht. Da bekommen wir Fähigkeiten, die wir nicht haben, Tugenden, die wir brauchen. Da entwickeln sich Früchte des Geistes, da werden wir wie du, Jesus, weil wir dir begegnen, wenn wir dein Reich erleben. Oh, Heiliger Geist, wir begehren es, dass dieses Evangelium manifest ist in unserer Mitte. Dass es nicht in Worten der Weisheit ergeht, sondern in der Weisung von Geist und Kraft, Herr. Herr, du sagst, das Evangelium ist nicht eine Theorie, es sind nicht Worte, es ist ein Erleben, es ist ein Spüren, es ist, dass diese Realität manifest in unserer Mitte ist. Und Herr, das erwarten wir. Wir sagen, alles hier beugt sich unter die Herrschaft des Reiches Gottes. Wir sagen, Dinge, die in diesem Reich nichts verloren haben, sollen jetzt im Namen von Jesus verschwinden und gehen. Depressionen, Engen, Hoffnungslosigkeiten, Unreinheiten, Gebundenheiten, Dinge, die zu diesem Reich nicht gehören, die sollen weichen im Namen von Jesus. Und Herr, wir beten, dass dein Reich sich ausbreitet in unseren Herzen. Du sagst, das Reich Gottes ist Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir beten, dass du diese Realitäten in unsere Herzen hineinbrennst. Der Friede aus dem Reich, zu dem wir gehören. Und die Freude aus dem Reich, zu dem wir gehören. Die Hoffnung aus dem Reich, zu dem wir gehören. Herr, wir beten, dass wir Männer und Frauen sind, die aus deiner Realität heraus leben. Dass wir auf die Dinge sinnen, die droben sind, die in deinem Reich vorhanden sind. Und dass das für uns die Realität ist und dass wir diese Welt mit diesen Dingen prägen. Dass wir nicht geprägt sind von den Umständen und Herausforderungen des Alltags, die wir alle haben, sondern dass wir aus deinen Ressourcen heraus leben. Aus deiner Sicht, aus deiner Hoffnung, aus deinen Antworten. Und ich sehe, wie der Heilige Geist uns befähigen wird und uns befähigen möchte und wirklich um Erlaubnis bittet, dass aus unserem Leben diese frohe Botschaft einfach weitergegeben wird. Wir geben nicht Verdammnis weiter, wir geben die frohe Botschaft weiter. Gott ist erlebbar, Gott ist spürbar, Gott handelt heute, Gott ist nicht fern, Gott ist nicht distanziert, Gott ist nicht ignorant, Gott ist nicht gleichgültig, Gott ist hier. Er kümmert sich um die Weisen, er kümmert sich um Afrika, er kümmert sich um Kranke, um Hoffnungslose, um Depressive, um Verlorene, um alleinstehende Mamas. Er kümmert sich. Gott ist nicht fern. Sein Herrschaftsgebiet ist nicht fern. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die es gilt weiterzugeben. Und Herr, wir wollen dir, und lass uns das Gott gemeinsam sagen, wir wollen dir sagen, Herr, dass wir dir zur Verfügung stehen, dass diese Botschaft weitergegeben wird. Sag das mal bitte für dich persönlich, dem Heiligen Geist. Sag ihm, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Ich stehe dir zur Verfügung. Hilf mir, diese Botschaft weiterzugeben. Im Kleinen, im Großen, im Spektakulären, im Unspektakulären, im Herausfordernden und auch im Unherausfordernden. Zeig uns, wie das funktioniert. Halleluja. Herr, wir wollen dir dienen. Mit allem, was wir sind. Wir wollen das Erleben in unserem Leben, wir wollen, dass es weitergeht von uns aus. In diese Welt, in diese Stadt. Ich bete einfach mal jetzt noch was vor. Und auch das hat nichts mit Hype zu tun, sondern lasst uns einfach gemeinsam was vor Gott sagen. Weil wir nicht wie Nazareth sein wollen, sondern wir wollen sagen, Herr, das ist, was wir wollen. Lasst uns das einfach mal gemeinsam beten. Wenn du das kannst, wenn du zur Gemeinde gehörst, so lass uns das laut gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Evangelium. Dass es in unserem Leben sichtbar ist und real ist und uns komplett übernehmen möchte. Dass wir den Frieden, die Freude und Gerechtigkeit wirklich erleben dürfen. Und wir wollen, dass diese Hoffnung, die wir haben, dass andere Menschen davon hören. Und dass es wie in dieser Stelle in Lukas 4 ist, dass die Leute nicht von uns genervt sind, sondern dass sie bitten, dass wir bei ihnen bleiben. Weil sie merken, dass was wir zu geben haben, Liebe ist. Und nicht Moral. Und nicht Verdammnis. Sondern Hoffnung und Freiheit und echtes Leben. Lasst uns einfach sagen, ein mächtiges Amen. In Jesu Namen. Amen. Es war ein super Impuls, ob wir noch füreinander beten können, aber es geht von der Zeit leider nicht. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche. Geht mit dem Segen des Herrn, mit dem Schutz des Herrn. Geht mit seiner Gegenwart, mit seiner Freude. Erlebt ihn. Lasst es euch gut gehen, auch in den Hauskirchen. Wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, wir beten jetzt hier vorne. Wenn du eine andere Sache in deinem Leben hast, wenn du Heilung brauchst, Gottes Reich ist hier. Wenn du Freiheit brauchst, Gottes Reich ist hier. Wenn du für irgendetwas Gebet brauchst, komm gerne nach vorne. Wir segnen dich gerne. Bitte dran denken, tragt euch ein für die Essensliste für Ostern draußen und bitte tragt euch ein, dass wir eine Crew sind für diese Schule des Geistes, dass wir lernen, in den Dingen des Reiches Gottes uns gemeinsam zu bewegen. Macht's gut. Amen. Kommt gerade nach vorne.